Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Vielleicht hast du es schon gesehen, heute veröffentliche ich sogar 3 Podcast-Folgen und alle 3 Podcast-Folgen drehen sich um das Thema Politik und Führung. Dazu habe ich 3 Interviewgäste eingeladen und wir beleuchten eben verschiedene Teilaspekte von politischer Führung. In dieser ersten Podcast-Folge habe ich Gerhard Schroder interviewt. Er ist selbstständiger Organisationsberater sowie ehrenamtlicher Stadtrat, Kreisrat, Digitalisierungsreferent des Stadtrats und einer der Ortsvorsitzenden der Grünen in Neuburg an der Donau, meiner Heimatstadt. In dieser Folge sprechen wir über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Führung in Politik und Wirtschaft sowie über Herausforderungen von Führungskräften in Politik und Erfolgsfaktoren von Führung. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge und hoffe natürlich, dass du auch in die anderen beiden Folgen reinhörst. Hallo Gerhard, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht magst du den ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen, wer du bist.
Sehr gern. Vielen Dank, Jasmin, für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein. Ich bin Gerhard Schroder. Ich bin seit 10 Jahren selbstständiger Unternehmensberater, hauptsächlich in der Automobilbranche. Habe als Softwareentwickler angefangen und dann über 4 Jahre in den Staaten Richtung Management und Standortleitung gewechselt sozusagen und seit 10 Jahren eben jetzt direkt selbstständig als Berater unterwegs.
Sehr schön. Also du hast jetzt sozusagen einmal kurz deinen beruflichen Hintergrund geschildert, aber du bist ja auch sehr, sehr intensiv politisch tätig. Vielleicht magst du da einmal kurz erzählen, was du da gerade machst, weil du bist ja in den verschiedensten Gremien auch unterwegs.
Ja, gerne, klar. Also seit 7 Jahren engagiere ich mich kommunalpolitisch sozusagen auf der in Anführungszeichen untersten Ebene der politischen Gremien, wo man aber, glaube ich, sehr viel bewegen kann. Ne? Das ist jetzt hier im Stadtrat in Neuburg an der Donau und im Kreistag in Neuburg-Schrobenhausen, also unserem Landkreis. Und bin da Fraktionsvorsitzender von unserer Fraktion und Ortsvorsitzender der Partei. Das heißt also, da ist viel ehrenamtliches Engagement auch mit dabei.
Aber, und dazu kommen wir ja dann gleich auch natürlich das Thema Führung sicherlich auch relevant, kann ich mir vorstellen.
Unbedingt eines der spannendsten Unterschiede Richtung Wirtschaft natürlich, dass man einfach mit ehrenamtlich Engagierten zu tun hat. Und das macht einen Unterschied, wie man miteinander umgeht, selbstverständlich.
Klar, da schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Aber was mich vorher nochmal interessieren würde, ist, wie du denn dazu gekommen bist, dich politisch zu betätigen. Weil das ist ja neben der beruflichen Tätigkeit, die ja sicherlich auch sehr anspruchsvoll und zeitintensiv bei dir ist, ist das ja nochmal auch ein sehr intensives Engagement. Also wie bist du dazu gekommen, das zu tun und was treibt dich da persönlich auch an?
Also die Motivation ist auf jeden Fall, hier direkt vor Ort Lebensbedingungen zu verbessern, mal ganz platt gesagt. Ne? In den Gremien Stadtrat und auch Kreistag kann man direkt positiven Einfluss nehmen auf, wie sich eine Stadt entwickelt, wie sich ein Landkreis entwickelt, wo wir investieren in Schulen, wo wir investieren in Radwege, wo wir Wirtschaft stärken, damit hier die Wirtschaftsleistung in der Region aufwärts geht und wir uns auch wichtige Sachen leisten können, die wir machen müssen. Und ich möchte einfach ganz gerne meinen Kindern eine schönere Stadt hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Neuburg ist wunderschön, nicht falsch verstehen, aber da ist Luft nach oben. Und wenn ich komplizierte Probleme sehe, dann laufe ich da gerne hin und versuche mich einzubringen. Und das war der Trigger dafür, würde ich sagen.
Ja, sehr schön. Jetzt schauen wir doch mal genau auf das Thema Führung. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Du hast ja gesagt, du bist Stadtrat in Neuburg an der Donau, du bist Fraktionsvorsitzender Grünen, du bist Kreisrat im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, du bist Ortsvorsitzender der Grünen, hast du gesagt. Und ja, jetzt auch dann zum zweiten Mal, wir können es ja auch schon anteasern, OB-Kandidat der Grünen und außerhalb deines politischen Engagements dann selbstständig im Bereich Unternehmensberatung. Im Internet habe ich gefunden, ganz spannende Info. Es ist immer spannend, was man da im Internet so rumschwirrt.
Bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt. Und zwar wurdest du da gefragt, wenn du aus dem Stegreif einen halbstündigen Vortrag darüber halten könntest, dann würdest du sozusagen über das Thema sprechen, wie man Organisationen so gestaltet, dass sie wirken können. Und jetzt würde ich dich mal fragen, wie muss denn Führung gestaltet sein, dass sie wirken kann?
Sehr gute Frage. Also, es hängt natürlich mal ein bisschen damit ab, davon ab, um wen geht es da? Wer soll da geführt werden? Ne? Man muss schon die Ansprache und das, was man sagt und wie man auf die Leute zugeht, anpassen auf die Leute, auf die man zugeht. Sind das jetzt Bürgerinnen und Bürger da draußen, denen man einen komplizierten Sachverhalt nahebringen möchte und sie mitnehmen möchte auf einer Reise? Sind das ehrenamtliche Engagierte, die in der Sache auf jeden Fall feuerhaft brennen sozusagen und ganz viel Passion mitbringen, aber vielleicht ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe auch haben? Oder sind das Angestellte der Verwaltung, wovon es ja in der Stadt hier auch sehr viele gibt? Und die haben viele Verwaltungserfahrung und müssen aber mitgenommen werden quasi auf eine neue Richtung, auf eine neue Reise. Deshalb muss das auf jeden Fall berücksichtigt sein, wie man mit den Leuten spricht. Und der Kern, der da dran aber immer gleich ist, glaube ich, ist, dass man klar machen muss, in welche Richtung man gemeinsam gehen möchte. Und den Leuten eine Gelegenheit geben, das zu verarbeiten und auch dahinter zu kommen. Wenn man nicht sagt, warum möchten wir Veränderungen erzeugen, warum ist es notwendig, dieses oder jenes so zu tun oder anders zu tun oder gemeinsam einen neuen Weg zu finden, wie man es in Zukunft machen möchte, dann ist es ganz schwierig, dass die Leute ihr Verhalten ändern oder sich hinter die Sache klemmen, sozusagen. Das gilt jetzt wieder für die Ehrenamtlichen und für die Angestellten oder die Beamten sozusagen. Und damit steigt man ein, würde ich sagen.
Du hast jetzt schon gesagt, Führung muss sozusagen an, ich sage jetzt mal an der Zielgruppe, also an den Geführten orientiert sein. Jetzt hast du ja sozusagen, oder du vereinst ja zwei Perspektiven. Du hast ja diese umfassende Erfahrung in der freien Wirtschaft und dann hast du jetzt ja auch schon sehr lange mitbekommen, ja, wie läuft Führung in der Politik? Wie läuft Führung natürlich auch, du hast ja auch schon den Bereich Verwaltung angesprochen, was natürlich auch nochmal eine Besonderheit ist. Wo siehst du denn da Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
Also die Gemeinsamkeit ist, dass man Leute mitnehmen muss, dass man nicht die Motivation zerschellen lassen darf, sozusagen. Ich finde es immer schwierig, Motivation aufzubauen. Entweder kommen Leute mit Motivation oder nicht. Man darf die nur um keinen Preis zerschellen lassen. Aber der große Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft ist, wenn es um Führungskräfte geht, dass in der Wirtschaft ein Wachsen an Führung möglich und gewünscht ist und auch notwendig ist, um große Organisationen zu führen. Also
Was meinst du denn damit? Wachsen an Führung?
du wirst kaum als hervorragender Sachbearbeiter Führungskraft von 300 Leuten über Nacht. Habe ich noch nicht gesehen. Da gibt es sehr richtige und sehr sinnvolle Mechanismen, um Leuten diese Führungslaufbahn zu eröffnen. Coachings mit Sicherheit auch. Aber man lässt die Leute wachsen an den Herausforderungen. Es gibt erstmal ein kleines Team. Vielleicht ist man verantwortlich für zwei, drei Leute, dann vielleicht für ein Teilprojekt, wenn man in Projekten denken mag. Später wird man dann Projektleiter oder Multiprojektleiter sozusagen und man wächst an den Herausforderungen. Auf dem Weg lernt man hoffentlich von anderen Führungskräften, die den Weg schon gegangen sind, wie das funktionieren kann, im Guten und im Schlechten. Und eignet sich die Theorie dazu möglicherweise an, wenn man dafür brennt und wenn es einen sehr interessiert, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und das ist in der Politik nicht zwangsläufig ein Weg, um in Führungspositionen zu kommen.
Klar, ja.
Wenn man es mal ganz gemein sagt, sind die Schranken und wir reden jetzt wieder über Kommunalpolitik, ne? Für Staatsminister oder Bundesminister ist es vielleicht nochmal ein anderes Level. Aber die Schranke ist, man wird gewählt. Man muss erstmal aufgestellt werden. Das ist die Hürde, über die man zuerst springen muss. Aber wenn man den Bürgerinnen und Bürgern irgendwie verkaufen kann, dass man das kann, dann wird das ohne weitere inhaltliche Prüfung quasi passieren. Und da kann man natürlich tatsächlich von Leitung einer kleinen Gruppe zu Leitung von 400, 500 Leuten springen und hat dann erstmal großen Nachholbedarf, wie das denn tatsächlich jetzt im Doing funktioniert. Das glaube ich, kannst du diese Herausforderung von sehr kleinem Team auf sehr großes Team, das kannst du vielleicht auch aus deiner Consulting und Berufserfahrung nachvollziehen.
Spannend ist ja jetzt auch, also was ich daran interessant finde, an dem, was du jetzt gesagt hast, ist, dass sozusagen diese Kompetenzen nicht deckungsgleich sind, also sozusagen die Kompetenz, gewählt zu werden, Heißt nicht, also die Kompetenz, das Richtige zu tun, um sozusagen gewählt zu werden und auch da natürlich eine gewisse Repräsentationskompetenz mitzubringen, da auch die richtigen Inhalte sich zu überlegen, die natürlich auch mit den richtigen Botschaften, also Messaging, sage ich da mal, Marketing nach draußen zu bringen. Das ist eine ganz, oder ja, ganz, aber schon auch eine relativ andere Kompetenz, als dann tatsächlich die wirkliche Führungskompetenz zu beweisen.
Ja, absolut.
Wie würdest du denn, ja, so die, ich sage mal, Führungskompetenz für dich definieren oder beschreiben? Also was ist da noch notwendig zusätzlich über jetzt normale, ich sage mal, Fachexpertise oder vielleicht auch Repräsentationskompetenz, hatte ich jetzt ja gerade gesagt, oder auch die Botschaft nach draußen zu senden, die Inhalte auszuarbeiten. Was ist darüber hinaus noch notwendig für dich aus deiner Sicht?
Also ich komme immer wieder gern darauf zurück. Kannst du erklären, wohin die Reise gehen soll, um Leute zu orientieren? Bist du in der Lage, Leuten Gelegenheit zu geben, zu wachsen in ihrer Fachlichkeit und in ihrer Führungskompetenz selbst, ne? Dass sie auch lernen, wie man andere Menschen führt und wie man Aufgaben, größere Aufgaben, noch größere Aufgaben erfüllt? Und wie kann man delegieren? Ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Aspekt, wenn man dann über sehr große Teams nachdenkt, ne? Keiner wird 300 Leute direkt führen können. Das wird immer über Führungshierarchien funktionieren. Und wenn man gelernt hat zu delegieren, ist das sicher ein wertvoller Aspekt von Führung an der Stelle. Dann gibt es aber natürlich auch Konflikte, die man lösen können muss, intern und extern. Das sind teilweise ähnliche Konflikte, die man hat in einem kleinen Team, mit einem sehr großen Team, aber halt in einer sehr höheren Frequenz, die dann auftreten können, ne? Und
Klar,
auch da wieder ist es auf jeden Fall wertvoll zu verstehen, wie man mit Menschen umgeht, wie man deren Konflikte, deren Probleme löst. Das geht von Streitigkeiten im Team bis hin zu, man muss sich vielleicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen. Und ja, das sind sicher Sachen, die man vorher mal gemacht haben sollte.
Ja, beziehungsweise vielleicht auch sich nicht scheuen sollte, dann auch nachzufragen, beziehungsweise vielleicht auch sich Unterstützung zu holen, zu sagen, okay, ich brauche hier, also zu erkennen, ich habe hier vielleicht noch Nachholbedarf und dann sich wie so ein eigenes, na, ich sag mal, Trainingsprogramm aufzustellen, aber ich meine, so formell muss es ja nicht sein, aber sozusagen zu sagen, okay, das muss ich und das muss ich tun und da brauche ich vielleicht dann auch nochmal Support.
Absolut. Da gibt es ja auch Führungscoaching, habe ich mir sagen lassen, das dabei
Klar.
unterstützt. Und das ist auch sehr, sehr sinnvoll, denke ich. Weil das sind einfach
Klar.
Fähigkeiten, die muss man im täglichen Doing mit einer großen Verwaltung oder nach außen auf jeden Fall dabei haben.
Jetzt haben wir schon verschiedene, oder du hast schon verschiedene Herausforderungen von Führungskräften in der Politik angesprochen. Also wir haben zum einen, dass man vielleicht so ins kalte Wasser geschmissen wird, ja, was vielleicht in der freien Wirtschaft auch passiert, aber gradueller, sage ich mal. Dann, dass man natürlich eine gewisse Bandbreite an Geführten hat mit unterschiedlichen Herausforderungen, mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen. Was würdest du sagen, was sind noch spezifisch jetzt Herausforderungen von Führungskräften in der Politik neben diesen zwei Aspekten? Gibt es da noch was?
Ja, ich glaube schon. Wenn ich mir jetzt wieder die Stadtpolitik anschaue, sind die Themen, die aufschlagen, sehr mannigfaltig. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in einem Automobilunternehmen, dann gibt es ein spezielles Set an Themen sozusagen, die in einem
Klar.
Team als Problem aufschlagen. Es sind häufig technischer Art oder wirtschaftlicher Art, aber sie sind irgendwie immer in einem ähnlichen Spektrum. Wenn ich mir anschaue, was passiert in der Stadt, ist zum Beispiel wieder, und ich glaube, das funktioniert grundsätzlich auch für Politik auf anderen Leveln, aber da kommen ja alle möglichen Themen auf den Tisch, die sofort bearbeitet werden müssen oder strategisch bearbeitet werden müssen. Das geht von der Energiewende zur Müllentsorgung, zum Abwasser, wir müssen Schulen bauen und wir müssen Straßen bauen und die Leute rufen an, weil ihr Glasfaseranschluss zu spät in die Straße kommt, sozusagen. Also es ist wirklich extrem breit gestreut. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Und ich glaube, der zweite große Unterschied ist, der Anteil von planbarer Arbeit zu nicht planbarer Arbeit ist auch nochmal unterschiedlich im Vergleich zu, wie gesagt, zum Beispiel Automotive und da Softwareentwicklung, ne? Also da hast du vielleicht
Was meinst du damit?
Planbare Arbeit ist Arbeit, wo du sagst, wir haben jetzt eine Zeitschiene vor uns, wir müssen im nächsten Jahr oder in 10 Jahren fertig sein damit. Wir machen uns Meilensteine und arbeiten die ab und orientieren uns an diesen Meilensteinen, prüfen auch immer wieder, gehen wir in die richtige Richtung, aber können das grundsätzlich abarbeiten, vielleicht mit einer gegebenen Kapazität an Man- und Woman-Power sozusagen. Unplanbare Arbeit ist die, die im Tagesgeschäft einfach aufschlägt und erledigt werden muss. Die kann man vielleicht delegieren, aber sie muss jetzt passieren. Ganz einfaches, aber dramatisches Beispiel. An Pfingsten regnet es viel und auf einmal haben wir eine Hochwasserbedrohung in der Stadt. Und das muss selbstverständlich sofort bearbeitet werden. Da gibt es keine strategische Ausrichtung von, wie gehen wir denn damit vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr um. Dieses Thema muss sofort gelöst werden und das bedroht Menschenleben im schlimmsten Fall.
Also
Und
Feuerwehrthemen sozusagen kommen
Feuerwehrthemen,
häufiger.
genau. Ungeplante Arbeit klingt da ein bisschen trocken, aber Feuerwehrthemen ist eine schöne Bezeichnung dafür. Genau, und ich glaube, da sind wir durchaus in einem ganz anderen Verhältnis. Ob es umgekehrt ist, würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, 70-30 geplante Arbeit zu nicht geplante Arbeit im Projektgeschäft kann man durchaus erreichen. Im Tagesgeschäft, in der Politik ist das sicher verschoben. Genau, und dazu braucht man dann natürlich Strukturen, die das abfangen können, die das bearbeiten können. Und man muss trotzdem noch in der Lage sein, auch die planbare Arbeit, die strategischen Themen zu bearbeiten. Ne? Also es muss daran gearbeitet werden, wie wir Wohnraum schaffen in der Stadt. Das ist ein Thema, das beschäftigt uns die nächsten 5 bis 10 Jahre, wie wir die Gewerbetreibenden stärken in der Stadt. Das ist ein noch längerfristiges Thema. Und das kann man vielleicht mal kurzzeitig pausieren, wenn solche großen Feuerwehrthemen aufschlagen. Aber es muss trotzdem weiter bearbeitet werden. Und man muss quasi den strategischen und den taktischen Blick gleichzeitig sehr intensiv behalten.
Jetzt haben wir uns sehr stark auch auf die Unterschiede fokussiert. Lass uns vielleicht noch mal zum Abschluss einen Blick auf Gemeinsamkeiten werfen. Also das bedeutet, was denkst du denn, was Führungskräfte aus Politik und Führungskräfte aus der Wirtschaft voneinander lernen können?
Also Führungskräfte in der Politik, glaube ich, können schon immer wieder lernen, wie wirtschaftliches Denken funktionieren muss, wie vor allem, wie man investiert, um in Zukunft einen Ertrag zu erwirtschaften. Und wie man vielleicht die Sachen, die heute nicht so sexy sind und Wählerstimmen bringen, die einplant und die umsetzt, sodass man in 10 Jahren davon profitiert oder in 20 Jahren. Das ist eine sehr langfristige Geschichte zum Teil auch. Und umgekehrt, glaube ich, ist die Kommunikation nach außen, also zu den Leuten, die sich inhaltlich nicht tief mit dem Thema beschäftigt haben, durchaus was Führungskräfte aus der Wirtschaft von manchen Politikern lernen können. Wie kann ich komplexe Themen runterbrechen, wahrhaft runterbrechen in ein Format, das auch ein Laie verstehen kann? Denn häufig ist ja doch so, dass selbst wenn wir eigentlich mit Fachleuten sprechen, die einfachere Erklärung erstmal eine Tür öffnet, sich damit zu beschäftigen und ein Argument anzunehmen. Und das ist, glaube ich, durchaus was, was man lernen kann.
Vielleicht nochmal zusammenfassend auf alle Themen, in Bezug auf alle Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Was denkst du, was sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren von Führung in der Politik?
Ich würde sagen, das Erste ist in der Lage zu sein, zu erklären, warum wählen wir einen gegebenen Weg, einen neuen Weg und in welche Richtung wollen wir gehen damit? Was ist die Notwendigkeit? Was ist der Vorteil, warum wir Veränderungen in der Stadt oder im Unternehmen brauchen? Der zweite Punkt ist, glaube ich, und das ist auch wieder universell, die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen zu den Mitarbeitenden, ob das jetzt in der Verwaltung ist oder im Unternehmen und dann eben auch nach außen. Und das Dritte tatsächlich, unterschiedliche Interessen zu verbinden, die es immer gibt, wiederum politisch oder wirtschaftlich, wenn man verschiedene Parteien zusammenbringen muss, um gemeinsam eine neue Lösung zu finden.
Sehr gut. Was ist dir noch wichtig? Was sollten ZuhörerInnen auf jeden Fall aus dem Gespräch mitnehmen, aus deiner Perspektive?
Ich lade Leute und Menschen immer gerne ein, sich kommunalpolitisch zu interessieren und zu engagieren. Ich glaube, es hilft, wenn Leute, die für ihre Stadt, für ihren Ort oder für ihren Landkreis brennen, sich einbringen und versuchen, den besser zu machen. Jeder kluge Gedanke und jede helfende Hand ist da willkommen, um bessere Lösungen zu finden. Und das Schöne daran ist, dass man tatsächlich die Lebensbedingungen vor Ort verbessern kann. Die, die man selbst vorfindet und die, die vielleicht die eigenen Kinder vorfinden. Und diese Inspiration oder den Impuls gebe ich gerne mit, weil ich glaube, je mehr kluge Leute wir aus allen Parteien im Stadtrat haben oder im Kreistag haben, desto besser sind die Lösungen, die wir da finden können. Auch wenn wir unterschiedliche Perspektiven und Meinungen manchmal haben. Aber das ist wirklich wichtig und das funktioniert nur, wenn da kluge, konstruktive Leute drinnen sitzen. Die
Sehr
herzliche
schön.
Einladung geht heute auf jeden Fall raus.
Sehr schön. Gerd, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Jetzt zum Abschluss natürlich nochmal für alle Zuhörenden, wo findet man mehr von dir, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
Man findet mich ganz einfach auf LinkedIn für die beruflichen Themen und tatsächlich im Augenblick am einfachsten auf den sozialen Medien, was die politischen Sachen angeht, Instagram und Facebook. Da sind natürlich alle aktiv und ich bin mit dabei.
Und wir haben ja heute vor dem Interview schon kurz gesprochen. Für alle Neubürger, vielleicht findet man dich auch mal auf deiner regelmäßigen
Ja, immer gern an der Donau entlang. Eine wunderschöne Ecke.
Joggingrunde. Wobei wir uns noch nicht getroffen haben. Vielleicht gehen wir mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
So ist es.
Genau. Vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei warst.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Und an alle Zuhörerinnen, schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr hört natürlich auch in die anderen beiden Podcast-Interviews zum Thema Politik und Führung mit rein. Kennst du schon meine beiden Ausbildungsprogramme? Im Februar 2026 startet sowohl die Ausbildung für Führungskräfte als auch wieder eine neue Runde in der Gruppe der Ausbildung zum Führungskräfte-Coach. In der Ausbildung für Führungskräfte lernen Führungskräfte in einer Kleingruppe alles, was sie brauchen für ganzheitliche Führungskompetenz. Und in der Ausbildung zum Führungskräfte-Coach zeige ich dir, wie du Führungskräfte coacht, qualitativ hochwertig und wissenschaftlich fundiert. Du findest die Links zu beiden Ausbildungen in den Shownotes und ich freue mich, wenn du reinschaust und natürlich, wenn du dabei bist.